NDR Info. Echo des Tages.
Wer hat die Bomben in Dortmund gelegt, die den Bus des BVB getroffen haben? Diese Frage ist auch zwei Tage danach noch offen, trotz eines heute ausgesprochenen Haftbefehls. Der Stand der Ermittlungen ist hier gleich unser erstes Thema. Worum geht es außerdem? Unter anderem um Donald Trump und seine plötzliche Wertschätzung der NATO. Hören Sie dazu auch einen Kommentar. 3 Millionen Euro für die Opfer der Geiselnahme von Beslan 2004. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte heute und die empörten Reaktionen darauf sind ein weiteres Thema. Ebenso wie die fast 100 Flüchtlinge, die offenbar in einem sinkenden Boot vor der libyschen Küste ums Leben gekommen sind. Gärten verbinden, auch über Grenzen hinweg, hat heute Bundespräsident Steinmeier gesagt und die internationale Gartenbauausstellung in Berlin eröffnet. Auch darüber berichten wir. Im Studio ist heute Sabine Rhein. Schönen guten Abend. Der Anschlag gegen die Mannschaft des BVB am Dienstagabend gibt weiter Rätsel auf. Heute Vormittag, als ein Haftbefehl ausgesprochen wurde, dachten viele kurz, nun, es scheint der dringend Tatverdächtige gefunden zu sein. Dem ist nicht so. Worum es stattdessen geht, Dirk Planert berichtet.
Noch immer ist die Frage, wer war es und warum? Die zuerst Verdächtigen nicht, das sagt die Bundesanwaltschaft. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes hat zwar heute Haftbefehl gegen einen der beiden erlassen, aber in einem anderen Zusammenhang. Dem 26-jährigen Iraker wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Der Mann soll im Irak für den IS gekämpft haben. Beweise für eine Beteiligung an dem Anschlag in Dortmund gibt es aber nicht. Auch der Verdacht gegen den zweiten Mann hat sich nicht erhärtet. Bei den Explosionen am BVB-Mannschaftsbus geht der Generalbundesanwalt nach wie vor von einem islamistischen Hintergrund aus. Ermittelt wird aber in alle Richtungen. Täter könnten auch rechtsextreme oder gewaltbereite Fußball-Hooligans sein. Großes Thema in Dortmund ist heute natürlich auch die Kritik von BVB-Trainer Thomas Tuchel an der UEFA. Das Team ist nur 22 Stunden nach dem Anschlag im Stadion aufgelaufen. Tuchel ist stinkesauer.
Wir wurden per SMS davon informiert, dass die UEFA in der Schweiz das jetzt entscheidet. Und es hat sich sehr bescheiden angefühlt. Im Grunde hatten wir das Gefühl, dass wir behandelt werden, als wäre eine Bierdose an unserem Bus geflogen.
Die UEFA hat heute darauf reagiert. Die Entscheidung, das Spiel einen Tag später nachzuholen, sei mit der BVB-Vereinsführung abgesprochen gewesen, heißt es von der UEFA. Es scheint also eher ein Kommunikationsproblem zwischen Trainer Thomas Tuchel und BVB-Boss Hans-Joachim Watzke gewesen zu sein. Freiwillig seien die BVB-Profis jedenfalls gestern Abend gegen Monaco nicht auf den Rasen gegangen, sagt Kapitän Marcel Schmelzer.
Wir haben im Laufe des Tages auch Informationen oder Details erfahren müssen, die es nicht gerade einfacher gemacht haben, gerade mit diesen Metallstiften. Wenn man überlegt, dass die in der Kopfstütze gefunden wurden, ich meine, jeder weiß, was 10 Zentimeter davor ist. Und das macht es halt wirklich überhaupt nicht einfach, so ein Spiel dann auch eigentlich spielen zu wollen. Aber am Ende mussten wir es.
Erst heute kann die Mannschaft versuchen, zur Ruhe zu kommen. Für die Polizei bleibt die Lage aber angespannt. Das haben Fans gestern zu spüren bekommen. Nach Ende des Spiels wurden 2 Gegenstände am Hauptausgang des Stadions gefunden. Fans, die trotzdem durch die sofortige Absperrung der Polizei wollten, bekamen deutliche Worte zu hören. Wir wissen noch nicht, was da liegt. Sie kommen hier jetzt nicht durch, weil wir nicht wollen, dass ihnen die Beine wegfliegen. Hier war nach wenigen Minuten klar, die Gegenstände waren harmlos. Für die Polizei ist Vorsicht das Gebot dieser Tage.
Und die Frage nach der Sicherheit, ob in den Stadien oder irgendwo sonst im öffentlichen Raum, wird wohl auch im beginnenden Bundestagswahlkampf eine laut diskutierte sein. Die Kanzlerin hat eine Art Startsignal dafür gegeben. In einem Zeitungsinterview. Peter Mücke berichtet.
Man könnte das Interview von Angela Merkel mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe als Antwort auf den Anschlag in Dortmund verstehen. Allerdings ist das Gespräch bereits vor dem Angriff auf den BVB-Bus geführt worden. Und so sind die Äußerungen der Bundeskanzlerin wohl eher als Beitrag zum Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen zu verstehen, zumal sie vor allem die dortigen Sicherheitsgesetze kritisiert. Beispiel 1, Schleierfahndung. Diese verdachtsunabhängigen Personenkontrollen gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht, in vielen anderen Bundesländern aber schon, wenn auch in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Am weitreichendsten sind die Befugnisse der Polizei in Bayern. Es wäre sinnvoll, so die Kanzlerin, die Schleierfahndung in allen Bundesländern durchzuführen. Beispiel 2, präventive Überwachung von Gefährdern. Auch das ist in Nordrhein-Westfalen nicht gestattet, genauso wie in Berlin. In Bayern aber schon. Auch hier wünscht sich die Kanzlerin, dass die Bundesländer daran arbeiten, ein einheitliches Sicherheitsniveau zu erreichen. In der Tat gibt es in den 16 Landespolizeigesetzen unterschiedliche Regelungen. Das gilt für die Schleierfahndung und die präventive Überwachung von Gefährdern genauso wie beispielsweise für den sogenannten finalen Rettungsschuss, also die gezielte Tötung eines Menschen zur Abwehr einer Gefahr. Während seit den 70er Jahren die meisten Bundesländer Gesetze zur Anweisung des finalen Rettungsschusses einführten, verzichteten die Stadtstaaten Bremen und Hamburg auf ein solches Weisungsrecht. Nach dem Grundgesetz sind die Bundesländer verantwortlich für die Polizeigesetze. Ausnahmen gibt es lediglich für die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt. Für ein einheitliches Polizeirecht aller Bundesländer müssten diese im Bundesrat den Weg zu einer Grundgesetzänderung freimachen, was nahezu undenkbar ist. Somit bleibt lediglich die Möglichkeit, durch ein politisch abgestimmtes Verfahren gleichlautende Landesgesetze zu beschließen. Solche Bestrebungen gibt es etwa bei der Fußfessel für Gefährder. In dem Interview betont die Kanzlerin auch, dass Deutschland schon vor dem starken Flüchtlingszuzug im Visier des islamistischen Terrorismus gestanden habe. Es stehe aber außer Frage, dass unter den so vielen Menschen, die in unserem Land Zuflucht gesucht haben, auch Personen waren, die in den Fokus der Sicherheitsbehörden geraten sind, so die Kanzlerin. Deshalb sei man es den vielen unbescholtenen Flüchtlingen wie allen anderen schuldig, mit aller Konsequenz gegen diejenigen vorzugehen, die unsere Bereitschaft zu helfen so widerwärtig missbrauchen.
Als Donald Trump im November ins Weiße Haus gewählt wurde, war eine der besorgten Fragen hier: Was wird nun aus der NATO? Bleiben die Amerikaner auch unter Trump, dessen oberste Maxime America First ist, unsere Bündnispartner? Tatsächlich folgten in diesem Winter Debatten über angebliche Schulden, die Deutschland bei der NATO habe, und über unsere laut Trump viel zu niedrigen Militärausgaben. Jetzt aber scheint der amerikanische Präsident zumindest seine grundsätzliche Haltung zur NATO geändert zu haben. Jan Bösche berichtet.
Im Wahlkampf war die Haltung von Donald Trump klar, wenn es um die NATO ging. Sie ist obsolet, überflüssig.
In my opinion, NATO's obsolete.
So here's the problem with NATO. It's obsolete.
Das hat sich seit der Wahl geändert. Für Trump ist die NATO zu einem Militärbündnis geworden, das vielleicht zu viel Geld kostet, das sich mehr um Terrorismus kümmern sollte. Jetzt sagte er nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg:
I complained about that a long time ago and they made a change.
Ich habe mich darüber lange beschwert, jetzt haben sie es geändert und bekämpfen Terroristen. Ich habe gesagt, die NATO ist obsolet. Sie ist nicht mehr obsolet. Ich hoffe, die NATO wird mehr unternehmen, um Irak im Kampf gegen den IS zu helfen.
In their battle against ISIS.
Die NATO kämpft zwar schon seit längerem gegen Terroristen, hat längst über die Verteidigungsausgaben gesprochen, trotzdem zeigte sich Generalsekretär Stoltenberg nach dem Treffen sehr zufrieden. Am Morgen danach sagte er bei CNN über Trump:
He has helped by having such a strong focus on.
Er hat geholfen mit seinem starken Fokus auf das Teilen von Belastungen und Verteidigungsausgaben. Gleichzeitig haben sich viele NATO-Anführer dafür eingesetzt. Es ist nämlich möglich, Verteidigungsausgaben zu reduzieren, wenn Spannungen nachlassen. Wenn sie aber zunehmen, dann müssen wir mehr in Verteidigung investieren. Genau das haben wir 2014 beschlossen. Trump hat in den vergangenen Wochen einige außenpolitische Kehrtwenden hingelegt. Die NATO ist für ihn nicht mehr obsolet, sondern ein Bollwerk. Er hat in den syrischen Bürgerkrieg eingegriffen, aus dem er die USA doch eigentlich heraushalten wollte. Für manche Anhänger ist das zu viel. Sie hatten Trump doch gewählt, weil er America First versprochen hatte, sich zuerst um innenpolitische Probleme kümmern wollte. Andere Republikaner sind zufrieden. Der Abgeordnete Mike McCall sagte bei MSNBC:
Well, I think it's been a very positive shift.
Das ist eine gute Veränderung. Wir haben jetzt einen Präsidenten, der nicht von hinten führt, sondern führt. Er zeigt Stärke gegenüber unseren Gegnern. Seine Unberechenbarkeit kann sein bester Vorteil sein, weil er unsere Gegner vorwarnt.
Because it puts our foreign adversaries on notice.
Freund und Feind ändern sich. Im Wahlkampf versprach Trump, China als Währungsmanipulator anzuprangern. Jetzt sagte er dem Wall Street Journal, er werde das nicht tun. China manipuliere seine Währung nicht mehr. Außerdem könne das Gespräche über Nordkorea belasten. Mit Russland wollte Trump einen Neuanfang, ein besseres Verhältnis. Jetzt räumte Trump ein, dass es mit Russland überhaupt nicht gut laufe. Der Kolumnist John Podhoretz war Redenschreiber für George W. Bush. Er sagte über Trump:
If in April, 3 months after his election,
wenn er 3 Monate nach seiner Wahl die vorgefertigten Lösungen aufgibt, die er so lange beworben hat, um die Wahl zu gewinnen, einerseits ist das gut, andererseits muss man sich fragen, wie lange das anhält, was er in 3 Wochen sagen wird. Andere Wahlkampfversprechen bleiben auf der To-Do-Liste. Trumps Regierung hat zum Beispiel Umweltauflagen gestrichen und die Jagd auf Einwanderer ohne gültige Papiere verstärkt.
In Sachen NATO aber hat Donald Trump die Kehrtwende vollzogen. Gestern noch obsolet, heute nicht mehr. Kai Küstner kommentiert.
Menschen, die leicht zu Schwindelanfällen neigen, sollten besser nicht allzu genau die täglichen Einlassungen des US-Präsidenten verfolgen. Egal, ob er die mündlich oder per Tweet in die Welt setzt. In atemberaubendem Tempo legt Donald Trump 180 Grad Wenden hin zu außenpolitisch ja durchaus brisanten Themen. Vor kurzem noch wollte der Geschäftsmann Trump uns glauben machen, ein Deal mit Russlands Präsident Putin sei möglich. Nach dem Motto, man müsse sich nur mal unter Männern vernünftig unterhalten. Jetzt befinden sich die Beziehungen nahe dem Gefrierpunkt. Dass Syriens Machthaber Assad seine eigene Bevölkerung massakriert, verdiente nach Ansicht der Trump-Truppe bis vor kurzem noch weniger Beachtung als der Antiterrorkampf. Kurz darauf wurde der neue Mann im Weißen Haus zum ersten US-Präsidenten, der militärisch gegen eben diesen Assad einschritt. Und nun also die NATO. Noch im Januar fand Trump sie überholt, doch heute schon nicht mehr. Man fragt sich, was in den wenigen Wochen denn Revolutionäres beim Militärbündnis passiert sein soll, dass die USA sie nun auf einmal wieder mögen. Trump begründet das mit der Rolle der NATO im Antiterrorkampf. Richtig, daran ist nur so viel, dass die Allianz vielleicht ein bisschen intensiver irakische Offiziere ausbildet als bisher. Eine militärische Rolle im Kampf gegen den Islamischen Staat hat sie nicht. Und es sieht auch nicht so aus, als würde sie die bekommen. Obwohl die USA ihr sicher in Zukunft mehr abverlangen werden als bisher. Dass die NATO sich aber seit Januar general überholt oder stark modernisiert hätte, lässt sich eher nicht behaupten. Und so ist das Lob für die Militärallianz dennoch am besten damit zu erklären, dass Trump eben Trump ist. Der am Montag das eine und am Dienstag das Gegenteil behauptet. Immer klarer wird, dass die einfachen Parolen der Populisten, selbst wenn einer von ihnen es ins Weiße Haus geschafft hat, den Aufprall nur selten überstehen, wenn sie erst der Realität begegnen. Syrien, Russland, Nordkorea, das alles ist hochkompliziert. Kann sein, dass Trump das langsam einsieht. Das alles kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dessen Regierung derzeit vor allem einen Eindruck hinterlässt, heillos überfordert zu sein. In Europa nimmt man durchaus wahr, dass in Washingtons Außenministerium das Personal fehlt, um vernünftige Diplomatie zu betreiben. Außerdem scheint man dort nicht immer genau zu wissen, was denn nun eigentlich Trump will. Vermutlich weiß der das aber selber oft nicht. Es wird dringend Zeit, dass sich die Atommacht für die Krisenherde dieser Welt eine Strategie zulegt. Bei der NATO aber sollte man sich trotz der Freude über die jüngsten warmen Worte aus dem Weißen Haus noch nicht allzu sicher fühlen. Planbar ist für die Europäer eigentlich nur eins, dass sie, wie schon von Barack Obama gefordert, ihre Verteidigungsausgaben werden in die Höhe schrauben müssen. Ansonsten aber gibt es ja gar keine Garantie dafür, dass Trump nicht doch erneut aus einer Laune heraus am Grundgerüst der Bündnisarchitektur rüttelt. Und sollte der eine oder andere Partnerstaat es wagen, eines Tages Donald Trump zu verärgern, fallen ihm sicher auch noch andere Begriffe ein als obsolet.
Kai Küstner kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das Geiseldrama von Beslan. 2004 hatte ein Terrorkommando aus Tschetschenien eine Schule in der Stadt im Nordkaukasus überfallen und über 1000 Menschen mehrere Tage lang festgehalten. Als russische Einheiten die Schule schließlich stürmten, kamen 330 Menschen ums Leben, unter ihnen 180 Kinder. 750 Menschen wurden verletzt. Richter des Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg nannten dieses Vorgehen heute unverhältnismäßig gewalttätig und verurteilte Moskau zur Zahlung von Schmerzensgeld an die Hinterbliebenen und Opfer. Der Kreml ist empört, aber auch die Mütter von Beslan fühlen sich in ihren Interessen nicht ausreichend gewürdigt. Hermann Krause dazu aus Moskau.
Eklatante Fehler werden der russischen Führung vorgeworfen. Der Einsatz in Beslan sei weder ausreichend vorbereitet noch sorgfältig kontrolliert worden. Zudem habe man Hinweise auf einen bevorstehenden Terroranschlag missachtet. Der russische Staat habe bei der Aktion das Leben der Geiseln nicht geschützt, heißt es in dem Urteil. Dazu Kirill Karatjew, Vertreter der Kläger beim Europäischen Gerichtshof.
Zum ersten Mal gab es eine Gerichtsentscheidung, die nicht mit der Version der russischen Regierung übereinstimmt, wie es sonst in der russischen Justiz üblich ist. Das Straßburger Gericht hat sich mit den Augenzeugenberichten und den Darstellungen der Geiseln befasst und diese als überzeugend bewertet.
Offiziell hieß es, bei der Erstürmung hätten die Terroristen Sprengsätze gezündet. In Wirklichkeit jedoch schossen die Sicherheitskräfte damals mit Panzern und sogenannten Schmälraketen in die Turnhalle der Schule und töteten so einen Großteil der Geiseln. Wer den Befehl dazu gab, ist bis heute ungeklärt. Die Eltern führten wenige Wochen danach selbst Untersuchungen durch. Unter den Vätern waren auch Experten, Soldaten, die sich mit der Materie auskannten. Ein ehemaliger Offizier in einem Interview damals.
Jeder Militär, jeder Soldat analysiert die Situation. Sie haben mit diesen Schmälraketen alles zerschossen, alles zerstört. Es gibt doch Zeugen, überall. Es wurde gesehen, wie dieser Soldat eine Rakete abgeschossen hat und dann jener und dann noch einer. Und so sind unsere Kinder verbrannt. Mit Maschinengewehren kann man das nicht machen. Die Streitkräfte, die Soldaten sind schuld.
Tatsächlich wurden nach dem blutigen Ende alle Spuren beseitigt. Bis auf einen Fahrer, der später vor Gericht stand, wurden die Terroristen getötet. Die Schule wurde sofort gesäubert und gereinigt. Somit war eine kriminaltechnische Untersuchung nicht möglich. Das Militär oder der Geheimdienst, FSB, beide ebenfalls vor Ort, hätten dies auch nie zugelassen. Noch einmal Karatschejew.
Der Europäische Gerichtshof hat 4 Verletzungen des Artikels, in dem das Recht auf Leben gewährleistet wird, festgestellt. Das betrifft unter anderem die nicht erfolgte Verhinderung der Geiselnahme sowie die Gewaltanwendung und dass hinterher nicht genau ermittelt wurde, was passiert ist.
Das russische Justizministerium kündigte umgehend an, in Berufung zu gehen. Der Sprecher Wladimir Putins, Dmitri Peskow, nannte das Urteil unzulässig. Eine Sprecherin der Mütter von Beslan kritisierte, dass für jeden Betroffenen am Ende nur ein paar tausend Euro als Entschädigung übrig blieben. Dies wäre angesichts des erlittenen Leids eigentlich nicht vertretbar.
Vor der Küste Libyens hat sich offenbar ein weiteres Flüchtlingsdrama abgespielt. Fast 100 Menschen sollen in einem sinkenden Boot gestorben sein. Björn Plaschke berichtet.
Unter den Vermissten sollen auch 15 Frauen und 5 Kinder sein. Ihr Boot kenterte auf dem Mittelmeer, 6 Meilen vor der libyschen Hauptstadt Tripolis, weil der Boden leck schlug. Das erklärte der Sprecher der Marineeinheit, die für den Küstenabschnitt zuständig ist. 23 Menschen habe die Marineeinheit retten können. Die Überlebenden hätten aber ausgesagt, sie seien mit rund 100 weiteren Menschen losgefahren. Libyen gilt als das Hauptdurchreiseland für Menschen, die aus südlicher gelegenen afrikanischen Ländern aufbrechen, um in Europa ihr Glück zu suchen. In den zurückliegenden Jahren sollen mehr als 150.000 Menschen von Libyen aus über das Mittelmeer überwiegend nach Italien gelangt sein. Wie viele Tausende es nicht geschafft haben und ertrunken sind, ist unklar. Bis zu 1 Million afrikanischer Migranten sollen jedenfalls noch in Libyen auf eine der gefährlichen Überfahrten warten. Dass Libyen Hauptdurchreiseland ist, liegt vor allem an einem, am Bürgerkrieg, der nach dem Fall von Diktator Muammar Gaddafi 2011 begann und den Aufbau staatlicher Sicherheitsstrukturen bisher verhinderte. Das Chaos, das daraus resultiert, nutzen Menschenschmuggler für ihre Geschäfte aus.
Serbien und Kosovo. Die Stimmung zwischen beiden Ländern ist auch mehr als 20 Jahre nach den Kriegen auf dem Balkan angespannt. Belgrad kann bis heute das Kosovo nicht als unabhängigen Staat akzeptieren. Bundesaußenminister Gabriel hat Serbien und das Kosovo heute besucht. Zunächst traf er in Belgrad auf eine aufgeheizte Menge, die dem frisch gewählten Präsidenten zutiefst misstraut.
Seit Alexander Vučić mit absoluter Mehrheit die Präsidentenwahl gewann, gehen sie in Serbien täglich auf die Straße. Tausende, die Vučić diktatorischen Regierungsstil, Manipulation der Medien, zum Teil auch Wahlfälschung vorwerfen und sich über soziale Missstände beklagen. Darunter viele Studenten, vor allem in Belgrad und Novi Sad. Ich werde nach dem Studium keine Arbeit finden. Aus dem gleichen Grund verlassen viele junge Menschen das Land. Vučić belügt uns, auch meine Oma. Er sagt, dass es höhere Renten geben wird, obwohl er sie gesenkt hat. Niemand hört auf uns. Diese Proteste werden weitergehen, bis unsere Forderungen erfüllt sind. Auch wenn es ewig dauern sollte. In den nächsten Tagen wollen die Demonstranten eine Osterpause einlegen. Erreicht haben sie bisher so gut wie nichts. Keine Rücktritte, keine Bereinigung der veralteten Wählerverzeichnisse. Auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sagte bei seinem Belgrad-Besuch zwar, Demonstrationen gehörten zur Demokratie. Gleichzeitig stellte sich Gabriel eindeutig auf die Seite von Alexander Vučić.
Serbien ist ein Stabilitätsfaktor in der Region. Wir haben Sorgen, dass aus unterschiedlichen Gründen in anderen Teilen des Westbalkans diese alten Dämonen wieder wachgerufen werden. Und Serbien ist ein Land, das sehr viel dazu beiträgt, dass das nicht der Fall ist. Und das sich bemüht, auch mit den Nachbarländern in einer stabilen Lage im westlichen Balkan zu bleiben. und miteinander den Weg in Richtung Europäische Union zu gehen.
Vucic, noch Regierungschef, bald Präsident, meinte nach dem Gespräch mit Gabriel zu den Demonstrationen: Was mich betrifft, können Sie noch ein Jahr, auch 10 Jahre demonstrieren. Damit habe ich kein Problem. Meine Antwort wird sein, dass ich arbeiten, kämpfen werde, um noch mehr deutsche Investoren anzulocken. Sigmar Gabriel flog von Belgrad weiter nach Pristina, in die ehemalige serbische Provinz, die sich 2008 für unabhängig erklärt hat, von Serbien aber nach wie vor nicht als eigenständiges Land anerkannt wird, Kosovo. Nach seinem Treffen mit Regierungschef Isa Mustafa plädierte Gabriel für weitere Aussöhnung. Und Gabriel versicherte einmal mehr, die Tür der Europäischen Union bleibe für alle Westbalkanländer offen, soweit der Weg zu einer EU-Mitgliedschaft auch noch sei. In der Bilanz ist damit klar, Deutschland bleibt bei seiner Linie, auf dem Balkan auf die aktuell Regierenden, die traditionellen Eliten zu setzen, Vorwürfe von Korruption und Machtmissbrauch hin oder her.
Ralf Borchardt berichtete. Arm und reich in Deutschland. Dass der Abstand zwischen den Gruppen größer wird, das hat gerade der Armuts- und Reichtumsbericht bewiesen. Besonders betroffen von niedrigem Einkommen sind oftmals Alleinerziehende, insbesondere dann, wenn sie nur für den Mindestlohn arbeiten und oft in Teilzeit. Die Linke hat nun erneut, auch mit Hinweis eben auf diese Gruppe, gefordert, den Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde zu erhöhen. Lena Gürtler berichtet über Reaktionen.
Die Frau, die Monika Placke vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter in Osnabrück gerade beraten hat, ist frisch getrennt, hat 2 kleine Kinder und viele Fragen.
Es ist unklar, wie die Existenz gesichert werden kann, ob die Wohnung, die jetzt ja zu groß und zu teuer ist, aufrechterhalten werden kann, ob sie in ihrem Beruf wieder mehr einsteigen kann.
Ein typischer Fall, der auch zeigt, warum die Mindestlohndebatte an vielen Alleinerziehenden vorbeigeht.
Natürlich sind wir dafür, dass der Mindestlohn angehoben wird, aber vielen Frauen hilft das in der aktuellen Situation natürlich nicht,
sagt Monika Placke.
Denn gerade in den ländlichen Bereichen hier in Niedersachsen, das ganze Emsland etc., hat ja weite Bereiche, wo ganz viel im Minijob-Bereich arbeiten, eben weil Familienarbeit und Erwerbsarbeit ansonsten überhaupt nicht miteinander vereinbar wären.
Viele Alleinerziehende arbeiten Teilzeit, um Job und Familie unter einen Hut zu bringen. Ein paar Euro mehr im Monat würden zwar helfen, aber Mario Bossler vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung IAB zweifelt, ob das der wirksamste Weg ist.
Insbesondere wegen der geringeren Arbeitszeit sollte man sich die Frage stellen, ob der Mindestlohn das geeignete Instrumentarium ist, um den Lebensunterhalt von Alleinerziehenden zu sichern, oder ob hier nicht andere staatliche Leistungen ansetzen sollten, wie beispielsweise eine Erhöhung des Kindergelds.
Darüber hinaus fordert Monika Placke vom Alleinerziehendenverband, müsse sich der Arbeitsmarkt viel mehr auf die Bedürfnisse von Familien und eben auch Alleinerziehenden einstellen. Weniger Minijobs und gesichertere Arbeitsverhältnisse würden weiterhelfen, sagt sie.
Der zweite Teil neben den Arbeitgebern ist natürlich auch die Infrastruktur, Öffnungszeiten von Behörden, von Arztpraxen etc., alles, was eine Familie für die Versorgung benötigt, dass das mehr auf die Familienbedürfnisse abgestimmt wird.
Finanziell würden den immer noch meist alleinerziehenden Frauen auch andere Berechnungsgrundsätze für ihre Kinder und andere Besteuerungsgrundlagen helfen, meint Placke. Und in den meisten Fällen zuverlässigere Väter. Fast 500.000 Alleinerziehende mussten 2015 vom Staat unterstützt werden, weil der Ex-Partner keinen Unterhalt für die gemeinsamen Kinder zahlte.
Beamter sein, aber als Gewerkschafter arbeiten und so doppelt bezahlt werden. Der Fall des Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt war heute, gut 4 Wochen vor der Landtagswahl, Thema einer Sondersitzung des Innenausschusses in Düsseldorf, um Innenminister Jäger auf den Zahn zu fühlen. Die Frage: Hat er tatsächlich nicht gewusst, dass Wendt seine Bezüge behielt, obwohl er der Polizei als Mitarbeiter de facto nicht mehr zur Verfügung stand? Stefan Lauscher dazu.
Innenminister Ralf Jäger bleibt dabei. Ich wusste nichts davon, dass Wendt faktisch vom Polizeidienst freigestellt war und trotzdem weiter Beamtensold erhielt, sagt er. Und auch eine neu aufgetauchte polizeiinterne Mail aus dem August 2012 kann letztlich nicht das Gegenteil belegen. Es ist gesprochen worden damals, wie man umgehen soll mit der Gewerkschaftstätigkeit, das ja. Aber ob und was konkret vereinbart wurde, unklar. Ob der Innenminister davon wusste, unbekannt. Zwei hohe Polizeibeamte, die das Gespräch damals führten, könnten es vielleicht aufklären, wollen sich aber nicht äußern. Die Opposition sagt, Jäger behindert die Aufklärung. Fragwürdig ist nach wie vor auch die Rolle des früheren Innenministers Ingo Wolf, FDP. In dessen Amtszeit wurde extra eine Stelle für Wendt geschaffen und Wendt befördert. Jäger sagt, es gebe begründete Zweifel, ob da alles rechtlich korrekt verlaufen sei.
Und jetzt im Echo des Tages: Blumen, Bäume, Farben, Licht und Luft. All das verspricht ein Besuch der internationalen Gartenbauausstellung. Sie ist heute in Berlin eröffnet worden, im Riesenbiotop Berlin. Wie Bundespräsident Steinmeier sagte, tatsächlich ist die Schau aber in Marzahn-Hellersdorf zu sehen, also im Osten der Stadt. Mirjam Keuter berichtet.
Pünktlich zum Countdown für die IGA 2017 setzte der Regen ein und die geladenen Gäste mussten sich unter Schirmen verstecken. Allerbestes Gärtnerwetter. Rund 2000 Besucher waren in das extra neu gebaute Amphitheater gekommen. Der Schirmherr der Gartenausstellung, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sprach von einer genialen Idee, eine Gartenausstellung an einem Gründonnerstag zu eröffnen, und erzählte von seinen eigenen bescheidenen Erfahrungen als Gärtner. Er sprach aber vor allem von der Symbolkraft.
Überall auf der Welt ist der Garten ein Ort der Einkehr, der Begegnung und des Friedens. Und ich setze hinzu, manchmal auch nur ein Ort der Hoffnung.
Die IGA sei eine Chance für die Stadt und eine Chance für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf. So sieht es auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Über die Gartenkunst aus der ganzen Welt ließen sich andere Kulturen und andere Religionen kennenlernen für ein tolerantes Zusammenleben. Berlin setzt viele Hoffnungen in die kommenden Monate. Man erwartet 2 Millionen Gäste. Die IGA sei eine Veranstaltung der Superlative, heißt es. Und tatsächlich, schon am ersten Tag schwärmen die Besucher von den besonderen Attraktionen. Dazu zählt vor allem die Seilbahn mit Gondeln, die zum Teil mit Glasboden ausgestattet sind. 1,5 Kilometer lang ist die Strecke und führt quer über das 100 Hektar große Gelände.
Dann wirklich mal den Blick über die Stadt zu haben und über das IGA-Gelände ist schon sehr schön.
Wir sind von der anderen Richtung gekommen und sind mit der Seilbahn hier rüber gefahren. Toller Einblick, ländliche Strukturen zwischendurch. Wir haben Wildgänse gesehen und Pferde.
Als neues Wahrzeichen des Bezirks wird auch der Panorama-Rundweg gehandelt. Eine Aussichtsterrasse auf 20 Meter hohen Stützpfeilern, die auf einem 100 Meter hohen Trümmerberg steht. Mit einem Blick über ganz Berlin. Der eigentliche Mittelpunkt sind aber die Blumen.
Ich freue mich. Ich kenne dieses Gelände jetzt schon eine Weile. Die Gärten der Welt war schon mehrfach hier und habe jetzt gerade den ersten Rundgang gemacht. Ich finde das toll. Ich finde, es macht einen super Eindruck. Es ist unglaublich, wie viel hier aufgebaut wurde. Und ich finde es wirklich ein Magnet.
Ich habe immer in Hellersdorf gewohnt und deswegen ist es ganz besonders für mich interessant jetzt hier. Ich habe mir auch eine Dauerkarte gleich gekauft. Und wollte mit den Jungs eben mit der Seilbahn fahren und uns die Spielplätze angucken als ersten Eindruck.
300.000 Blumenzwiebeln, 1.500 neue Bäume, 6.000 Rosen werden spätestens im Mai das IGA-Gelände in blühende Landschaften verwandeln, so wie es sich alle wünschen.
Und die gilt es alle bis Herbst zu entdecken. Zum Schluss der Sendung noch ein Blick auf den Fußballabend. Für Schalke 04 steht das Viertelfinale in der Europa League an, und zwar in Amsterdam. Jan Wochner über die Hoffnungen der Schalker.
Schalke steht zwar erst im Viertelfinale, aber schon jetzt wird die Mannschaft verglichen mit den Helden von damals. Mit den Helden von vor 20 Jahren, als Schalke den UEFA-Pokal gewann. Mit den legendären Eurofightern.
Mit dieser Mannschaft verglichen zu werden, das entwickelt natürlich auch irgendwo eine Gier, und die ist aber generell vorhanden,
sagt Trainer Markus Weinzierl. Auch wenn die aktuelle Schalker Mannschaft von Legendenstatus noch weit entfernt ist, gefightet hat das Team auf europäischer Bühne in dieser Saison auf jeden Fall. Zumindest besser und erfolgreicher als in der laufenden Bundesliga-Saison, die von vielen königsblauen Höhen und Tiefen geprägt ist. Am Wochenende präsentierte sich das Team um Spielmacher Max Meyer beim 4:1 gegen Wolfsburg mal wieder von seiner Schokoladenseite, spielte vor allem starken Offensivfußball.
Ja, ich hoffe schon, dass wir so ähnlich spielen können wie gegen Wolfsburg zu Hause. Auch wenn wir Auswärtssaison jetzt nicht ganz so viel gut gespielt haben. In der Bundesliga, in der Europa League haben wir da trotzdem immer gute Spiele abgeliefert, und ich glaube, das sollte uns auch Mut geben.
Schauen wir mal, ob es klappt heute Abend. Das war's für heute, jedenfalls im Echo des Tages. Tschüss und einen schönen Abend noch wünscht Sabine Rhein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.